Meine lieben Freunde, Brüder und Schwestern, ihr Heiligen und Geliebten Gottes, wir wollen heute Vormittag und heute Nachmittag unser Thema von dem göttlichen Innenziel völliger Freude zu einem gewissen Abschluss und Ende zu kommen suchen, damit die Erkenntnis, das Verständnis, das Erfassen dieser Wahrheiten uns auch persönlich und praktisch in die völlige Freude hineinführe. Wenn das nicht der Fall ist, hat es ja keinen Sinn, von völliger Freude zu reden, ohne sie wirklich zu erlangen. Denn was Gott spricht und verheißt, das will er auch tun und schenken. Und deshalb wollen wir versuchen, zu einem gewissen Abschnitt oder Abschluss unseres Themas zu kommen. Wir haben bisher ein Dreifaches gesehen. Erste Frage oder erste Tatsache: Diese völlige Freude ist nicht etwa etwas, was nur im Neuen Testament vorhanden ist, währenddem das Alte aus lauter Gesetz und Drohung besteht. So ist es nicht. Sondern schon im Alten Testament finden wir wunderbare Zusammenhänge, die als Herzstück der Botschaft auch des Gesetzes völlige Freude verheißt. Zweitens haben wir gesehen, dass die Freude nicht Gefühl, sondern Willen ist. Und ich glaube, damit etwas ganz grundlegend Wichtiges gesagt zu haben, denn die meisten Menschen, die ja zunächst, wenn sie zum Glauben kommen, wenn sie erweckt werden, immer noch lange Zeit seelische Menschen sind. Besonders die Frauen und die Mädchen, die meinen, jetzt muss so ein Glücksrausch über mich kommen. Und ich bin dann versetzt in eine neue Welt der Freude. Und das ist auch oft der Fall. Und dann erleben sie eine tiefe Enttäuschung, eine schmerzliche Ernüchterung, wenn auf einmal dieser Glücksrausch ihre Gefühle aufhört und sie vor die harten, grausamen Notwendigkeiten und Wirklichkeiten des Lebens gestellt sind und gar nichts mehr fühlen. Da sagen sie, ja, jetzt habe ich meine ganze Freude verloren. Und jetzt? Meine Lieben, die Freude ist eine Sache des Willens. Und um das zu erhärten, zu beweisen, haben wir eine ganze Reihe von Stellen gelesen: Ich will mich freuen, ich will frohlocken, ich will jubeln in dem Gott meines Heils, und haben daraus Folgendes gemerkt: Die Freude ist nicht das Fundament, auf dem man steht, ist nicht die Wurzel, sondern die Freude ist die Frucht, die erwächst. Wenn zum Beispiel im Psalm 100 geschrieben steht, dienet dem Herrn mit Freuden, so heißt das nicht, wenn du ein ganz freudiges Gefühl hast, ich habe große Freudigkeit, jetzt den Besuch zu machen, zu jener alten Witwe zu gehen und der etwas zu bringen und ein Wort der Liebe zu sagen, oder dort ein Zeugnis zu geben, oder dort etwas in Ordnung zu bringen, wo ich etwas gestohlen oder unterschlagen habe, oder etwas geschwätzt habe und um Verzeihung zu bitten, oder da oder dort einen Dienst zu tun, eine Gebetsvereinigung zu besuchen und so weiter, was es auch sein möge, dass man diese Dinge, die ich eben nannte, wovon eins so wichtig ist wie das andere, dass man diese Dinge erst dann tun könnte, wenn man Freude dazu hat. Dazu hat man nie Freude oder in den seltensten Fällen Freude. Die Freude ist nicht die Wurzel, sondern die Freude ist die Frucht. Das heißt, geh erst mal hin und besuch die alte Frau. Geh erst mal hin und bekenne, ich habe böse, hässliche Gedanken gegen dich gehabt und habe hinter deinem Rücken über dich geschwätzt. Es tut mir leid, das war gar nicht recht von mir. Das war sehr hässlich. Bitte vergib mir. Es tut mir leid. Oder geh mal dorthin und gib mal ein Zeugnis. Oder bring das in Ordnung. Oder tu jenen Dienst. Schreibe jenen Brief. Mache diesen Besuch. Und dann wirst du erfahren, dass nachdem du das getan hast, dass dann eine Freude in dir aufkommt, auch in der Gefühlswelt. die allerdings nicht anhält, aber die doch einmal als eine Anzahlung der ewigen Freude dich erfüllt, dass du überglücklich bist, die schwindet wieder. Und dann sei wieder gehorsam und da kommt die Freude wieder, immer stärker. Freude ist nicht Wurzel, sondern Frucht. Freude ist nicht Grundlage, sondern Ergebnis eines Dienstes. Wenn du nur das tun willst, wozu du Freudigkeit hast, da wirst du dich aufs Torten essen und Bohnenkaffee trinken und Romane lesen und Chaiselongue legen und Radio hören beschränken müssen, fürchte ich. Denn dazu hat der natürliche Mensch immer Freudigkeit. Aber um Opfer zu bringen und um im Dienste Gottes etwas zu tun, was es auch sei, das kann etwas Schmerzliches, Demütigendes sein. Dazu hat man von Natur aus keine Freudigkeit. Da sagt der Teufel, du wirst doch nicht so dumm sein. Was wird denn der von dir denken, wenn du bekennst, was du für ein böses Herz hast? Da sagt der Teufel. Und dann erfahren wir, wenn wir es doch tun und treten ihm auf den Fuß, auf den Kopf, dass wir dann Wunderbares erleben. Das ist nicht einfach. Wir haben gestern Abend ein Zeugnis gehört von einem Mädchen, der gesagt wurde, wenn Sie mit denen gehen, mit den Frommen da, das sind vielleicht Mädchenhändler, wer weiß, was ihnen passiert. Und hat die eine Riesenangst bekommen und hat aber dann gesagt, gut, diese Leute haben etwas, das habe ich nicht. Und wenn es Mädchenhändler sind, ich gehe jetzt mit ihnen. Und dann ist die große Freude gekommen. Sie hat also allerhand riskiert, ohne Risiko. Und ohne das eigene Ich in den Tod zu geben, wird nie eine wahre Gottesfreude in uns geboren. Und deshalb noch einmal, ich will mich freuen. Die Freude ist Sache des Willens und ist Frucht des Gehorsams. Ja. Natürlich stimmt's, sonst würde ich es ja nicht sagen. Ja, ja. Jawohl, aber ich danke dir, dass dein Herz so mitschwingt. Ich hab einen lieben Freund und Bruder gehabt, der lange in Amerika war, hat auch einen amerikanischen Doktor gebaut dort drüben, einen Arzt. Und wenn ich etwas sagte, er ist schon längst beim Herrn, ein Schweizer aus Neuchâtel, Dr. Emil Lanz. Und wenn der in der Versammlung war, der saß auch immer so neben mir. Und ich habe sowas gesagt. Und da sagte er, Halleluja, Halleluja, praise the Lord, praise the Lord. Und das dann am Tonband abzuhören, war uns immer wieder ein Erlebnis. Ja, und wenn unser lieber Hermann mir sagt, stimmt, ja, ja, es ist, stimmt, das freut mich. Also, denn jede Wahrheit wird bestätigt durch zwei oder drei Zeugen. Also, so, meine Freunde, das ist eine wichtige Wahrheit, diese zweite. Wir werden vielleicht in noch anderem Zusammenhang darauf zurückkommen. Wenn ich euch einen praktischen Weg zeige, wie man diese Freude erlangt. Das wollen wir nämlich heute früh betrachten. Aber vorher noch das Dritte, was wir betrachteten. Wer soll sich freuen? Wer will sich freuen? Wer wird sich freuen? Wer ist der, der erfüllt ist mit der Freude? Und da haben wir gesehen, erstens Menschen. Zweitens die elendesten der Menschen zuerst. Die elendesten der Menschen, die haben als Erste ein Anrecht auf höchste göttliche Freuden. Die Bankrottesten, die Verlorensten, die Gequältesten, die Freudlosesten, die haben das meiste Anrecht auf Freude. Die Hirten waren solche, die Hirtenkaste, die waren eine sehr übel beleumdete, armselige Gesellschaft. Nicht so, wie es die Künstler darstellen, sondern es war eine armselige Gesellschaft. Die elendesten der Menschen haben zuerst einen Anspruch auf göttliche Freude. Zweitens. Die Wüsten sollen sich freuen. Das bedeutet nicht nur, dass sich die Wüsten verwandeln einmal in Fruchtgärten, in Paradiese, in Oasen voll wunderbarer Früchte. Das auch. Sondern die Wüsten sind nach der Schrift die Stätten, die Orte, wo die Dämonen sich sammeln. Zum Beispiel erzählt der Herr Jesus, oder erzählt das Wort Gottes, dass wenn aus einem Menschen ein Dämon ausgetrieben ist, dann geht er an wüste Orte und holt sich dort sieben andere, schlimmer als er. Und wenn er dann zurückkommt und das die betreffende Wohnung, aus der er ausgetrieben ist, also das Herz des Menschen, ist wohl gekehrt und geschmückt, aber noch nicht bewohnt, dann hat er Eingangsrecht. Wenn er in ein Haus kommt, das leer ist, unbewohnt, dann kann man hineingehen, ein einsam stehendes Haus. Und wenn ein Mensch erweckt ist, aber noch nicht ganz total dem Herrn hingegeben ist, da hat der Feind noch die Möglichkeit, wieder einzuziehen. Und daher kommt der Rückfall der Erweckten. Und wenn ein Erweckter zurückfällt in die Welt und in die Sünde, dann wird es schlimmer mit ihm als vorher. Das sagt Gottes Wort. Und das ist die Erfahrung von vielen von allen Seelsorgern, die wirklich Seelsorger sind. Meine Freunde, das ist eine ernste Sache. Aber uns interessiert in diesem Zusammenhang die Tatsache, dass der ausgetriebene Dämon an wüste Örter geht, in Wüsten, und dort seine Komplizen holt und versucht, kann ich da wieder rein. Wenn da Jesus drin ist, in dem Herzen, soll niemand drin wohnen als Jesus allein, dann kann er nicht hinein. Wenn aber ein Mensch in seinem Erweckungszustand noch schwankt, nicht mit allem brechen will, nicht alle seine Sünde bis zum Letzten anerkennen und herausgeben will, dann können die Mächte wieder einkehren. Und dann wird es schlimmer mit dem als vorher. Das sagt die Schrift. Das lehrt Gottes Wort. Wie gesagt, in diesem Zusammenhang, der sehr ernst und wichtig ist, und dem wir zittern sollten, interessiert uns die Tatsache, dass dieser Dämon an wüste Örter geht. Die Wüste, da ist die Lilith, das ist einer der Monddämonen, eine Göttin der Unzucht, der Hurerei. Und das sind andere Dämonen, die hüpfen da und haben da ihr Spiel. Denn glaubt ja nicht das, was von der Walpurgisnacht und von all den Finsternismächten und Zaubereien existiert in den Sagen und Märchen und Mythen der Völker, das wäre lauter Blödsinn. Glaubt das ja nicht. Da stecken Wirklichkeiten dahinter. Die ahnen etwas von den Dingen, die wirklich sind, meine Freunde. Deshalb ist dieses Wort, die Wüsten werden sich freuen. Eine gewaltige Verheißung. Da werden die Orte, die, wie zum Beispiel Babylon, die Stadt Babylon wird genannt, ein Gefängnis für jeden unreinen Vogel. Und die unreinen Vögel, das sind die Dämonen. Jeder unreine Vogel hat seine Behausung in Babylon. Babylon wird eine Konzentration aller Bosheit sein, wird auch eine Konzentration aller Handelsverbindungen der Erde sein. Alle Großkaufleute der Erde werden ihre Beziehungen in oder über Babylon haben in der Endzeit, der wir mit Eile entgegengehen. Und was da alles verhandelt wird, ich kann euch sagen, daraus merken wir, dass die Zeit, der wir entgegengehen, in den nächsten Jahren keine von Atombomben zerrissene Erde sein wird. Durchaus nicht, sondern eine von Genusssucht und Luxus überschwemmte Erde. Das geht aus der Schrift hervor. Aber ich glaube, ich darf hier das einmal für viele, vielleicht zum zweiten Mal, vorlesen, damit die Wahrheit in uns fassbar ist, obwohl wir hören von Kriegen und Kriegsgerüchten und von dem Grauen der Atombomben etwas wissen. Ich habe euch ja neulich gesagt, dass ein Gift existiert. Ich habe darüber genaue Berichte gelesen, wovon 28 Gramm, das man in die Luft schleudert und das sich dann niederlässt, 28 Gramm, dieses Gift ist so schwer wie ein schwerer Brief, genügt, um 150 Millionen Menschen zu töten. Ja, ja, das ist Tatsache. Diese schrecklichen Waffen werden nicht eingesetzt werden, weil in dem, was kommt, wenn die Gemeinde entrückt ist, wenn Israel gesammelt ist, wenn Babylon in Blüte steht, wenn die Menschheit, wenn Ost und West versöhnt ist und es gegen Gott und sein Evangelium geht, weil dann Gott selbst Feuer vom Himmel fallen lässt. Und dann allerdings erst ein Drittel und dann vom Rest noch einmal die Hälfte und so weiter und dann ein Großteil der Menschheit zerstört wird. Aber was dann In dieser Zeit, wenn Babylon, dieses Zentrum, das nicht nur die Behausung jedes unreinen Geistes ist, die Behausung jedes unreinen Geistes, diese gewaltige Stadt Babylon, wir haben ja ein Vorbild in Brasilia, das ist auch eine Stadt, die wurde über Nacht gewissermaßen aus dem Boden gestampft und im Urwald in eine Riesenstadt, so wird noch schneller, noch gewaltiger einmal Babylon erstehen. Es gibt viele, die meinen, das dürfe man nur geistig nehmen. Nein, das darf man ganz wörtlich nehmen. Und alle Kaufleute der Erde haben ihre Beziehungen in oder über Babylon. Und ich will euch doch noch einmal, ich bitte meine Mannheimer Freunde um Vergebung jetzt, Verzeihung, wenn ich es zum zweiten Mal höre, und auch einige der Berliner Freunde, die hier sind. Aber es ist so wichtig und so grundlegend, dass ich die 2 oder 3 Minuten verwenden will, euch noch einmal vorzulesen, was dann, wenn diese Endzeitstadt Babylon als Gegenstadt zu Jerusalem, was in dieser Stadt Babylon vor sich geht und was dann die Hauptartikel sind, die die Kaufleute der Erde vertreiben. Und dass das Dinge sind, die nicht eine durch einen Atombombenkrieg vernichtete Welt braucht, sondern dass das Artikel sind, die eine Welt braucht, die in der Friede und Sicherheit bis zu gewissem Grad da ist, nach außen wenigstens, und die uns beweisen, dass vor unserer Entrückung kein dritter alles zerstörender Weltkrieg kommen wird. Es kommt was viel Schlimmeres. Nämlich der Betrug durch Satan. Ich lese aus Offenbarung 18. Ja, ich will noch 2 Minuten länger machen, will 4 oder 5 Minuten dran verwenden. Ich lese von Vers 1 ab, weil diese Dinge bevorstehen. Ihr werdet sagen, ach, noch ist Jerusalem geteilt. Wie Berlin, wie Korea und so weiter. Das kann über Nacht sich ändern. Noch ist Babylon nicht gebaut. Das ist in Kürzen da. Das braucht keine langen Zeiträume in unserer Zeit. Aber es steht nahe bevor. Ich lese. Ich sah einen anderen Engel, Offenbarung 18,1, der aus dem Himmel herniederkommt, der große Vollmacht hatte. Und die Erde wurde von seiner Herrlichkeit erleuchtet. Es gibt also nicht nur eine Herrlichkeit Gottes und Christi, es gibt auch eine Herrlichkeit der Engel. Und wisst ihr, wie der Satan genannt wird? Auch jetzt in seinem gefallenen Zustand eine Herrlichkeit. Es gibt auch eine Herrlichkeit des Satans. Geht hinaus in die Weltstädte. Nach Paris, nach London, nach New York. Die Vergnügungsstädte. So eine Herrlichkeit, wenn da alle Lichter aufflammen und die Musik und das Parfum und die Propaganda und so weiter. Das ist auch eine Herrlichkeit. Aber eine böse, gefährliche, schlimme, satanische Herrlichkeit. Die Herrlichkeit eines Engels. Und er rief mit starker Stimme, gefallen, gefallen ist Babylon, die Große. Und ist eine Behausung von Dämonen geworden. Eine Wüste im biblischen Sprachgebrauch. Auch wenn da eine Menge von Genussmitteln da sind, wie wir gleich lesen werden. Ist es doch in den Augen Gottes eine Wüste. Und ein Gewahrsam oder ein Gefängnis jedes unreinen Geistes. Und ein Gefängnis jedes unreinen und gehassten Vogels. Die unreinen und gehassten Vögel sind die Dämonen. Denn die Vögel, die den guten Samen wegpicken, sagt der Herr Jesus seinen Jüngern, das ist der Teufel und seine Dämonen. Steht geschrieben. Das erklärt der Herr Jesus selber so. Denn von dem Weine der Wut ihrer Hurerei haben alle Nationen getrunken. Auch die frommen Schweizer. Verzeihung. Ich will die Schweizer nicht beleidigen. Haben alle Nationen getrunken. Und die Könige der Erde haben Hurerei mit ihr getrieben. Und die Kaufleute der Erde sind durch die Macht ihrer Üppigkeit reich geworden. Nicht Bombenzerstörung, sondern Üppigkeit ist die größere Gefahr der Endzeit. Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel sagen, geht aus ihr hinaus, mein Volk, Das sind die Juden, die noch in Babylon wohnen. Die sollen rausgehen. Geht aus ihr hinaus, mein Volk, auf dass ihr nicht ihrer Sünden mitteilhaftig werdet und auf dass ihr nicht empfanget von ihren Plagen. Denn ihre Sünden sind aufgehäuft bis zum Himmel. Und Gott hat ihrer Ungerechtigkeit gedacht. Vergeltet ihr, wie auch sie vergolten hat, und verdoppelt, doppelt nach ihren Werken in dem Kelche, welchen sie gemischt hat, mischet ihr doppelt. Es gibt eine Gerichtserstattung 1:2 und gibt eine Gnadenerstattung 1:2. Wer doppelt gesündigt hat, wird auch doppelt gestraft. Bitte, ihr, mein Volk, die gläubigen Juden, ihr vergeltet ihr doppelt. Der Hiob hat auch doppelt bekommen, doppelte Segnung. Aber Babylon bekommt doppelte Strafe.
Es heißt da, das verdoppelt das Doppelte.
Ja, das wäre also das Vierfache.
Vierfache.
Nun ja, das ist aber wohl ein Gräzizismus, ein Hebraismus ist es auch, das scheinbar sich wiederholt. Ja. Ich will aber das jetzt sprachlich nicht näher erklären. Ich will weiterlesen. Wie viel sie sich verherrlicht und Üppigkeit getrieben habt, so viel Qual und Trauer gebet ihr. Wir bekommen so viel Qual und Trauer, als wir uns selber verherrlichen und Üppigkeit treiben. Bitte, das sind Normen, grundlegende Gesetze, die gelten für Babylon, die gelten auch für dich und mich. Wie sie sich verherrlicht hat und Üppigkeit getrieben hat, so viel Qual und Trauer gebet ihr. Denn sie spricht in ihrem Herzen, ich sitze als Königin und Witwe bin ich nicht. Und Traurigkeit werde ich auf gar keinen Fall sehen. Humä, steht im Griechischen. Darum werden ihre Plagen an einem Tag kommen. Tod und Traurigkeit und Hungersnot und mit Feuer wird sie verbrannt werden. Denn stark ist der Herr, Gott, der sie gerichtet hat. Und es werden über sie weinen und wehklagen die Könige der Erde, die Hurerei und Üppigkeit mit ihr getrieben haben, wenn sie den Rauch ihres Brandes sehen. Und sie werden von Ferne stehen aus Furcht vor ihrer Qual und sagen, wehe, wehe, die große Stadt, Babylon, die starke Stadt, denn in einer Stunde ist dein Gericht gekommen. Und jetzt kommt das, was ich sagen will. Das ist die Einleitung, dass ihr mal die Situation seht, in der dieses Wort gesprochen ist. Und die Kaufleute der Erde, nicht nur von den Nachbargebieten, Tesgäs, die Kaufleute der Erde, weinen und trauern über sie, weil niemand mehr ihre Schiffsladungen kauft. Das Wort, das da steht, Gomos, das heißt vollgestopfter Fresser. Also das sind gemeint, die Schiffsladungen, der Bauch der Schiffe vollgestopft mit Dingen, die ich gleich vorlesen werde. Vollgestopfter Fresser. Fresserei und Völlerei steht in der Bibel nebenbei gemerkt auf derselben Linie wie Trunksucht und Hurerei. Fresserei, Trunksucht und Hurerei liegen in der Schrift auf einer Linie. Müssen wir Acht geben, dass wir nicht hineinkommen in diese Linie. Und ihre Schiffsladungen oder ihre Fracht, wollen wir mal übersetzen, wörtlich vollgestopfter Fresser, ihre Fracht, niemand mehr kauft ihre Fracht. Schiffsladungen von, jetzt lese ich vor, was in wenigen Jahren über Babylon entweder kommt oder verhandelt wird oder verkauft wird, auf jeden Fall haben alle Kaufleute der Erde dort ihr Zentrum. Und jetzt lese ich die Dinge vor, die dann den Völkern gegeben werden. Nicht Brot und Kartoffeln, nicht Holz und Stein, nicht Saatgut und Zement, sondern andere Dinge. Ich lese sie vor. Gold und Silber und Edelstein und Perlen und köstlichen Byssus und Purpur und Seide und Scharlach, feines Tünenholz, Geräte von Elfenbein, Geräte von kostbaren Hölzern, von Erz, Eisen und Marmor, Zimmet und Ammonum und Räucherwerk und Salbe und Weihrauch und Wein und Öl und Feinmehl und Weizen und Vieh und Schaf und Pferde und Wagen und Menschenleiber und Menschenseelen. Das wird verhandelt. Das wird verschachert. Das wird verkauft. Gold, Silber, Edelstein, Perlen, die ja auch Bilder sind für göttliche Schätze und Reichtümer. Aber die werden die irdischen. Das ist wirklich irdisches Gold. Und irdisches Silber. Und irdische Edelsteine. Und irdische Perlen. Und Menschenleiber. Und Menschenseelen. Den Menschengeist, den kann man ja nicht binden und fangen. Denn im Geiste sind wir vollendet. Aber nach Leib und Seele stecken wir noch hier in diesem Weltgefüge drin und nehmen teil an seinen Freuden und Leiden. Das werden die Waren sein, mit denen Schiffsladungen wie ein vollgestopfter Fresser beladen sind und in alle Welt gehen. Wenn auch nicht von Babylon aus, aber die sämtlichen Kaufleute der Erde haben dort ihr Zentrum. Nicht nur sie, nicht nur sie. Auch die anderen Wissenschaften werden dort ihr Zentrum haben. Das ganze Zeitungsgewerbe zum Beispiel, die Literatur, die Kunst, dazu gehört ja Menschenleib und Menschenseelen, was man heute unter Kunst versteht, die Balletts und so weiter. Macht euch keinen Begriff, was da alles im Schwange ist. Ich habe selbst einen Verwandten, einen Dr. Jur, der lange Zeit ein Wiener Ballett hatte. Ein Mann, der in tiefen Sünden lebte. Genialer, begabter Mensch. Und er sagte, Onkel Adolf, du meinst, ich wäre ein schlechter Kerl und wollte von Jesus nichts wissen. Ich gehöre zu 10% dem Herrn Jesus. Aber zu 90% hat mich noch der Teufel. Und du musst mir helfen, dass ich ganz frei komme. Und er hatte zu jener Zeit, war er Inhaber, Direktor und Besitzer eines Wiener Balletts. Also junge, halbnackte, vier Fünftel nackte, tanzende Mädchen. Die waren natürlich alle seine Geliebten. Nein, ich will davon nicht sagen. Das wird in der Endzeit in unvorstellbarer Weise sich ausdrücken und der Inhalt der Kaufverträge und so weiter sein. Ich habe oft mit Ergriffenheit mehrfach das, was die Kaufleute der Erde da an Schiffsladungen haben und die Bedürfnisse der Nationen stillen. Was das ist, das sind lauter Luxus- und Genusswaren. Die Kaufleute der Dinge, die an ihr reich geworden sind. Nein, und das Obst der Lust deiner Seele ist von dir gewichen. Und alles Glänzende und Prächtige ist verloren. Du wirst es nie mehr finden. Die Kaufleute dieser Dinge, die an ihr reich geworden sind, werden aus Furcht vor ihrer Qual von Ferne stehen, weinend und trauernd, und werden sagen, wehe, wehe, die große Stadt, die bekleidet war mit feiner Leinwand und Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und Edelgestein und Perlen, in einer Stunde ist der so große Reichtum verwüstet worden. Darf man das wirklich nehmen? Da muss man das geistig nehmen. Das darf man, muss man wirklich nehmen, ungeistig. Und jeder Steuermann und jeder, der nach irgendeinem Orte fährt, und die Schiffsleute, die auf dem Meere beschäftigt sind, standen von Ferne und riefen, als sie den Rauch ihres Brandes sahen, und sprachen, welche Stadt ist gleich der großen Stadt, nämlich Babylon. Und sie warfen Staub auf ihre Häupter und riefen weinend und trauernd und sprachen, wehe, wehe, die große Stadt, in welcher alle die Schiffe auf dem Meere hatten, reich würden von ihrer Kostbarkeit. In einer Stunde ist sie verwüstet worden. Sei fröhlich über sie, nämlich über Babel, du Himmel, und ihr Heiligen und ihr Apostel, und ihr Propheten, denn Gott hat euer Krima, euer Gerichtsurteil an ihr vollzogen. Die Himmel und die Heiligen und die Apostel und die Propheten haben das Gerichtsurteil gefällt. Wisst ihr nicht, dass ihr Engel richten werdet? Dämonen, Mächte, euer Urteil hat Gott vollzogen. Ihr habt das Urteil gefällt. Ihr habt es verdient. Das ist das, was vor uns steht, in nicht allzu ferner Zeit. Täuschen wir uns nicht. Ich sage jetzt nicht, ah, das ist ja großartig, braucht gar keine Angst zu haben. Atombunkerbau ist ja lauter Blödsinn, denn dieser Atomkrieg kommt ja doch nicht, sondern das kommt, was die Bibel meldet. Wer so urteilt und nun glaubt, jetzt kann ich aufatmen, also es geht alles herrlich, wunderbare Dinge gibt es da. Und aber geht, da bekommen wir Formen auch was ab, von dem Scharlachen, dem Perlen, dem Golden, dem Elfenbein und so weiter. Lieber nicht. Lieber nicht. Werden wir lieber Asketen als Teilhaber an den Schwätzen und Genüssen der Endzeit. Wisst ihr nicht, dass viele Fabrikanten und Produzenten ihren Direktoren sagen, ich weiß das aus verschiedenen Quellen, meine Herren, Sie sollen nicht vorhandene Bedürfnisse des Volkes stillen, Sie sollen neue Bedürfnisse wecken. Nicht vorhandene Bedürfnisse stillen, sondern neue Bedürfnisse wecken. Daher sind auch das Überhandnehmen jetzt dieser Selbstbedienungsläden, wenn eine Frau einen Korb an der Hand hat und kann da zugreifen, kann sagen, naja, soll ich nicht, also rein damit. Die kauft viel mehr, als wenn sie kommt und sagt, ich möchte gerne 1 Pfund Salz und 2 Pfund Mehl und 5 Pfund Kartoffeln. Ja, dann geht sie wieder heim. Aber wenn sie das alles sieht und dann durchgehen, ja, das können wir auch mitnehmen. Und auch so billige Schokolade und feine Pralinen. Und da vorne ist der Korb voll. Und sofort, wenn er ihres Mannes leer. Das ist auch eine Methode des Teufels. Sehen. Durch das Sehen ist die Sünde in die Welt gekommen. Die Eva sah und sie gelüstete und sie nahm und sie aß. Und da, Adam, du Trottel, esst du auch. Ja. Und der Achan sah wunderbare babylonische Werke, Henk und Gold und Silber. Und die gelüstete. Und er nahm. Und er vergrub's. Und Israels Siegeszug war unterbrochen und es wurde geschlagen. Hast du auch was gesehen? Und genommen. Und dein Siegesleben wurde unterbrochen. Und du kamst unter die Gewalt der Sünde und der Schwermut. David sah, statt einen Krieg zu ziehen, ist er daheim geblieben. Sein Dach. Und da hat sich Bathseba gebadet. Und die hat wohl so gebadet, dass er was gesehen hat. Und er nahm sie. Und er ließ den Mann töten. Und dann war ihm Hunde elend. Es verschmachteten seine Gebeine. Er schwemmte sein Kissen mit Tränen. Er war am Verzweifeln. Und dann hat er seine Sünde bekannt. Da bekannt ich dir meine Sünde. Und du hast vergeben. Und dann kam er wieder zurecht. Und dann betet er, was ich, glaube ich, uns allen empfehlen müsste. Herr, lass mir wiederkehren die Freude an deinem Heil. Denn David hat auch während der Sünde das Heil nicht verloren. Aber die Freude am Heil hat er verloren. Und die Freude am Heil ist unsere Stärke. Ich weiß, dass ich eben gefährliche Sachen sage, aber ich sage biblische Dinge. Ich sage die göttliche Wahrheit, meine Freunde. Durch das Sehen ist die Sünde in die Welt gekommen. Darauf beruhten auf die Selbstbedienungsläden. Ich habe schon oft so mit Geschäftsführern gesprochen oder auch mit Mädchen, die da bedienen, die ich kenne, die meine Schülerinnen waren mal früher. Da sagte mal, verkauft ihr denn jetzt mehr, seitdem ihr euren Laden umgestellt habt auf Selbstbedienung? Oh, Herr Heller, viel, viel mehr. Wenn die Leute was kommen, was sehen, und dann bekommen sie Lust und dann nehmen sie es. Aber wenn sie nur einkaufen, was sie daheim als notwendig aufgeschrieben haben, da verdienen wir nicht viel. Ja. Aber wenn sie das sehen, das und das und das. Ja, ja, ja. Und dann muss der Fernseher ab, abgezahlt, abgestottert werden und eine vollautomatische Waschmaschine und das Motorrad oder der Volkswagen und das und jenes und dann ist Bankrott da. Und das Krach und Streit. Der Mann sagt, ich soll lieber nur Geld beischleppen und du und so und das Krach da und darunter leiden die Kinder und da geht alles kaputt. Durch das Sehen, Begehren. Ihr Frauen, nicht mehr, ihr versteht, was ich sagen will. Das muss man sehen. Und wenn unser Denken und Erkennen biblisch geschult ist, merken wir das. Und das wird einmal bei Babylon der Fall sein. Sei fröhlich, du Himmel. Und ihr Heiligen, und ihr Apostel, und ihr Propheten, euer Urteilsspruch, den hat Gott vollzogen. Gott sagt, ihr fällt einen Urteilsspruch, ihr dürft richten. Und ich werde ihn vollziehen. Ich schicke dann meine Vollzugsbeamten, die starken Vernichtungsengel. Das kommt, das müssen wir wissen. Und da stehen wir auf der Seite Jesu. Stehen nicht auf der Seite der Welt und ihres Tandes und ihrer Reichtümer und ihrer Üppigkeit und ihres Überflusses. Meine Brüder, ihr seht diese Erkenntnisse, die wirken hinein und treiben uns zu und lassen uns die innere Freude der Askese erkennen. Die innere Freude des Verzichtenkönnens, die inneren Vollmachtskräfte des Nichtmitmachens. Ja, das ist nicht einfach, gar nicht einfach, wenn die Kinder kommen und sagen, oh, alle Kinder in meiner Klasse, die gehen jetzt in die Tanzstunde. Ja. Und, was sagst du denn dann? Haben mir meine Kinder auch immer gesagt, als sie noch nicht gläubig waren, als sie in der Unterprima oder Oberprima waren, höheren Schule, Vater, alle Kinder gehen in die Tanzstunde. Und die Herren, die mittanzen, wir stellen die Damen unserer Schule und die so und so Oberschule in Ludwigsburg, die stellen die Herren. Das ist gut, wenn ihr tanzen wollt, könnt ihr tanzen gehen, aber da muss ich meinen Beruf ändern. Da kann ich nicht ein Verkündiger des Evangeliums bleiben. Vielleicht werde ich Minister oder vielleicht werde ich Straßenkehrer. Da kommt ja beinahe auch selber raus. Heutzutage, naja, also, aber ich kann meinen Beruf nicht behalten. Ja, dann werde ich meinen Beruf ändern, wenn ihr tanzen wollt. Und von einem Tabakstinker zum anderen in die Arme euch legt. Ja, dann sagen sie, aber Vater, wir haben ja gar nicht gesagt, wir wollten tanzen. Wir haben doch nur gesagt, dass die anderen tanzen. Wir wollen ja gar nicht. Sag ich, ah, das ist ja großartig, da kann ich weiter das Evangelium verkündigen. Ich habe dir nichts verboten. Das nur nebenbei. Entschuldigt, wenn ich so ein bisschen persönlich werde, aber ich glaube, dadurch manchem dienen zu dürfen. Babylon, geht unter. Meine Freunde, ich habe das gesagt, um zu zeigen, was die Schrift unter Wüste versteht. Das mit Genussmitteln vollgepfropfte Babylon war in den Augen Gottes eine Wüste. Denn da war kein Heiliger Geist, da war keine Gottesfreude. Da war keine Vollmacht, da war keine Christusliebe. Und das ist eine Wüste. Natürlich ist auch Wüste äußerlich gesehen, was nur nichts wächst, wo nur Stein und Sand sind. Ja, und Krüppelgewächse. Natürlich. Aber in göttlichem Sinn ist das Wüste, wo Finsternismächte sind und keine Lichtsmächte. Das ist Wüste. So ist das Seelenleben, das Geistesleben, das Traumleben der meisten Menschen ist eine Wüste. Das Finsternis, Angst und Grauen und Sünde und Schande und ein Herniedergezogen werden nach unten ins Irdische und keine lösende, jauchzend befreiende Gottesfreude und Christusliebe. Das ist Wüste. Wüst und leer. Tohu, Wabohu, auf den Kopf gestellt und von Gottes Wesen entleert. Das ist Wüste. Also auch eine Großstadt mit ihrem Glanz, das ist in den Augen Gottes eine Wüste. Ja, die große Freiheit in Hamburg, das ist eine Wüste. Ich gehe weiter. Zuerst sollen sich freuen die Menschen und unter ihnen die Elenden zuerst, die Ärmsten, die Jämmerlichsten, die Bankrottesten. Die sollen zuerst die große Freude bekommen. Die Hirten, euch ist heute der Heiland geboren, die nichts hatten als ihren Hirtenstab und ihr Gewand und ihre Hirten und ein notdürftiges Zelt. Das waren die Ersten, euch ist der Heiland geboren. Ihr habt die große Freude und sie wird allem Volk widerfahren. Das heißt ganz Israel zunächst und dann allen Völkern. und dann allen Himmeln, und dann allen Tiefen und zuletzt dem ganzen Weltenall. Aber das haben die noch nicht gesehen, die Hirten. Hätten sie auch nicht verstanden. Aber wir verstehen das. Wir wissen das. Aus der Schrift, durch den Heiligen Geist. Das dritte war Engel und die Himmel sollen sich freuen. Freut euch, ihr Himmel. Haben wir ja vorhin gelesen. Steht mehrfach in der Schrift. Die Engel und die Himmel sollen sich freuen. Über die große Freude. Und letztens, Gott selbst wird sich freuen und will sich freuen mit großer Freude. Ich will mich freuen über dich, Israel, die du einst eine Verstoßene, eine Hure warst, die ich ins Gericht gestellt hatte. Ich will mich freuen über dich. Du bist mein Schmuck, du bist mein Stolz, du bist mein Ehrenname. So sagt Gott, haben wir gestern alles betrachtet. Ich habe erst unsere drei Punkte wiederholt und komme nun zum vierten, zu unserem eigentlichen, ja, zu unserem eigentlichen Thema von heute früh. Worin besteht denn diese große Freude? Und wie bekomme ich denn diese große Freude? Und was ist denn der Inhalt dieser großen Freude? Wenn die Dinge da von Babylon, Gold und Silber und Edelstein, Perlen und Leinwand und Seide und kostbare Geräte von Marmor und Räucherwerk und Salbe und Weihrauch, werden heute sagen, Parfum und was dazu gehört, und Wein und Öl und Menschenleiber und Menschenseelen. Wenn das keine Freude bringt, ja was gibt es denn sonst noch auf der Welt, was uns glücklich macht, wenn es nicht zu fressen und saufen ist und rauchen und der Sexus. Was gibt's denn noch etwas, was den Menschen glücklich macht? Ja, hier stehen wir vor der letzten Entscheidung. Die wahre Freude wird nur denen gegeben, die Scheinfreuden mit aller Konsequenz bereit sind, den Tod zu geben. Eine wunderbare Botschaft. Ich will nun davon reden, worin die wahre Freude besteht und wie man dazu kommt. Zunächst also A, worin sie besteht. Ich schlage auf Jeremias 15, Vers 16 und lese. Deine Worte, betet der Prophet, waren vorhanden, waren da. Und ich habe sie gegessen. Man kann auch übersetzen, wenn deine Worte da waren, also wenn ich Gelegenheit hatte, dein Wort zu hören, zu lesen, in mich aufzunehmen, dann habe ich dein Wort gegessen. Gegessen. Deine Worte waren da und ich habe sie gegessen. Und deine Worte waren mir zur Wonne und zur Freude meines Herzens. Mal so weit. Deine Worte waren mir zur Wonne und zur Freude meines Herzens. Der Heilige Geist schließt uns die Worte Gottes so auf, dass sie zur Wonne, zur Freude, zur Seligkeit unseres Herzens werden. Dass man darüber sich freut, wir werden nachher drankommen, an dieses eigenartige Wort, wie einer, der große Beute findet, einen Sieg erkämpft und nachher ein Anrecht hat an alles, was er erbeutet. Und das ist das Erste, was Gott gesagt hat, was Gott niedergelegt hat, das schließt der Heilige Geist auf, dass wir es essen und verdauen, wie ein Wiederkäuer, deshalb waren die Wiederkäuer reine Tiere, die zum Opfer tauchten, zum Beispiel die Kühe, wie ein Wiederkäuer. Und dann wird unser Herz mit Gottes Wonnen und Gottes Freuden erfüllt. Und deshalb kann man einem Sterbenden alles Mögliche erzählen und versprechen. Das hat eigentlich keinen Wert. Wenn wir dem aber die Worte Gottes sagen, wenn wir ihm sagen, hör mal, Jesus steht jetzt noch vor dir mit seinen durchgrabenen, ausgestreckten Händen und will dich an sein Herz ziehen, alle deine Sünden völlig austilgen in seinem Blut, dass dein ganzes Leben, das hinter dir liegt, dass das fleckenlos und rein ist und keine Sünde mehr dran zu sehen ist, und wenn du jetzt hinübergehst und stirbst, in einer halben Stunde oder eine Stunde oder morgen oder übermorgen, dass du dann vor Gott stehen kannst, so rein, als hättest du nie gesündigt. Das Und wenn du jetzt hinübergehst und stirbst, in einer halben Stunde oder eine Stunde oder morgen oder übermorgen, dass du dann vor Gott stehen kannst, so rein, als hättest du nie gesündigt. Das will Jesus jetzt tun. Das kann er tun. Bist du bereit? Willst du dazu Ja sagen? Ich habe solche Szenen sehr oft erlebt. Ich war 5 Jahre mal in Karlsruhe gewohnt und da wurde ich oft an Sterbebetten gerufen. In Krankenhäuser, da und dort. Und wenn ich dann rauskam, und da stand schon nebendran einer, da sollen sie auch hinkommen, da ist auch einer, der kann nicht sterben, weil seine Sünden ihn quälen. Meine Lieben, das ist etwas Wunderbares, wenn man es nicht nur erleben darf, sondern vermitteln darf, den Leuten gewissermaßen so hinstellen darf, dass es ihnen schwer wird, es nicht zu ergreifen. Sehen Sie mal, Sie sterben jetzt, was wollen Sie mit Ihren Sünden machen? Sie haben doch gesündigt. Ja, ja, schon als Kind, nicht wahr? Ja, ja. Karten legen, Tischrücken, Unzucht, Diebstahl, nicht wahr, das war doch alles in ihrem Leben, ja, ja. Na, und was sollen sie denn damit machen? Greifen sie doch zu. Jesus hat das alles getragen und denen dann das Evangelium sagen. Ihr Lieben, lernt das in der Zucht des Heiligen Geistes. Wer soll denn den anderen helfen? Ja. Etwa die Pfarrer, die 10.000 Leute zu betreuen haben. Habt Erbarmen mit ihnen, mit unseren Brüdern im Pfarrstand. Habt Erbarmen. Wir können gar nicht zu jedem einzelnen Sterbenden und Kranken und Elenden gehen. Hab gar keine Zeit. Ich sage, ja, jetzt muss ich weiter. Ich bin schon 12 Minuten da, daneben wartet noch einer und dann muss ich dorthin. Habt Erbarmen, Brüder und Schwestern, und lasst euch schulen, dass ihr den Menschen den Heiland bringen könnt. Das habe ich auf keiner Schule gelernt. Das habe ich in keiner Vorlesung gehört. Das hat Gott mir ins Herz gebrannt mit dem heiligen Feuer seiner Liebe. Und bitte lasst euch auch ins Herz brennen. Zunächst müsst ihr es natürlich selber wissen von euch. Und dann könnt ihr es auch anderen vermitteln und anderen schenken. Noch einmal, deine Worte waren vorhanden. Sie waren zur Wonne und Freude meines Herzens. Denn ich bin nach deinem Namen genannt. Yahweh Zebaoth steht hier. Dieser Name, Gott der Herrscher, Yahweh El Zebaoth, wörtlich. Dieser Name, Jehova Zebaoth oder der Herr der Heerscharen, ist der Name Gottes, der zuletzt geoffenbart wurde im Alten Testament, von allen Namen, und der uns die größte Machtfülle Gottes aufweist, indem wir in diesem Namen die Tatsache finden, dass Gott nicht nur der Gott der Lichtsengel ist, sondern auch die Finsternismächte. Sie mögen tun, was sie wollen, benützt, dass seine Gedanken vollzogen werden. Der sogar den Teufel benützt, dass er das Opfer für die Sünden der Welt, seinen Sohn, verfolgt und schlachtet. Das hat aber nicht gewusst, der Feind, dass er das Opfer bringt für die Sünden der Welt. Denn hätte er das gemerkt, dann hätte er den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Steht geschrieben, 1. Korinther 2. Meine Brüder, ich bin nach deinem Namen genannt, Yahweh Zebaoth, Herr der Heerscharen. Welch ein Wort. Und das ist die Freude meines Herzens. Nach deinem Namen. Das heißt, ich werde deines Wesens teilhaftig. Das Benennen mit dem Namen heißt, des Wesens teilhaftig werden. Nomen est omen. Das heißt, der Name ist der Inhalt und das Kennzeichen. Da steht das Wort Volumen drin. Nomen. Walter, wie würdest du das übersetzen? Nomen est omen.
Name ist Vorzeichen.
Name ist Vorzeichen, ja. Sehr gut. Der Name enthüllt das Wesen. Ich bin nach deinem Namen genannt. Du Gott der Herrscher. Du Gott hast die Vollmacht über alles und machst alles wunderbar. Und ich habe dasselbe Vorzeichen. Ich bin nach deinem Namen dasselbe Omen, dasselbe Volumen, denselben Inhalt, dasselbe Wesen habe ich. Das weiß schon der Prophet Jeremia. Und das haben wir als Glieder des Leibes des Christus im Vollmaß. Wisst ihr einen stärkeren Quell echter Freude als den, der hier genannt ist? Ich will euch aber noch ein paar Zusammenhänge zeigen. Noch ein paar wunderbare Zusammenhänge. Ich lese dazu die zweite Hälfte des 19. Verses. Da sagt der Prophet, oder sagt Gott zu den Propheten, wenn du das Köstliche vom Gemeinen absonderst oder ausscheidest, sollst du wie mein Mund sein. Jetzt müsst ihr, um das zu verstehen, müsst ihr erstmal nachlesen, alles, was in der Bibel steht über den Mund Gottes. Der Mund Gottes küsst uns mit dem Kuss der Liebe. Der Mund Gottes spricht und gebietet, und so steht es da. Der Mund Gottes segnet. Der Mund Gottes verströmt in dem schöpferischen Wort und in dem Gnadenwort sein urinnerstes Sein und Wesen. Und wenn du, das gilt nicht nur dem Jeremias, das gilt auch jedem von uns und gilt auch mir, wenn du das Gemeine vom Köstlichsten absonders ausscheidest, wegtust, sollst du wie mein Mund sein. Du darfst also beten, Herr, ich möchte sein wie dein Mund, so lieben, so segnen. Ein so vollmächtiges Wort haben in Gericht und Gnade wie dein Mund. Ich möchte den Kuss deiner Liebe haben. Denn wenn Gottes Wort sagt, grüße einander mit heiligem Kuss, so ist das, was Gott auch tut. Küsse den Sohn, dass er nicht zürne. Ich will sein wie dein Mund. Darfst du beten. Aber wenn du nicht vorher oder gleichzeitig das Gemeine, das Niedere, das Selbstsüchtige, das Sündenbefleckte ausscheidest, ihm den Abschied gibst, das hinauswirfst von dem Köstlichen, von deinem Glauben und deiner Liebe und deiner Hoffnung, dann kannst du das nicht sein. Aber wenn du das tust, wenn du das Gemeine, jetzt lese ich es nochmal vor, wenn du das Köstliche vom Gemeinen ausscheidest oder absonderst, sollst du sein wie mein Mund. Was ist das für ein Wort, ha? Bruder? Sollst du sein wie mein Mund? Meine Brüder, diese Verheißung dürfen wir nehmen und glauben. Wenn schon ein Jeremias auf dem Boden des Alten Testamentes solch ein Verheißungswort hörte, wie viel mal mehr haben wir Recht, dieses wunderbare Verheißungswort zu ergreifen. Ich lese euch aber noch ein Wort dazu. Noch ein drittes Wort, das hierher gehört. Ich lese aus dem 16. Kapitel, Vers 5b und 7. Ich habe meinen Frieden von diesem Volke, nämlich von dem untreuen Israel, weil es das Böse vom Gemeinen nicht ausgeschieden hat, sondern sich mit dem Bösen vermischt hat. Kommt das auch bei uns vor?
Geringem Ungehorsam schon.
Beim geringsten Ungehorsam kommt das schon vor. Und deshalb, weil Israel hartnäckig und halsstarrig, statt die Völker, die dem Fluch preisgegeben war, zu vernichten und auszurotten, sich mit ihnen vermischt hat, an ihren unglaublichen Götzendiensten teilgenommen hat, die in Fressen, Saufen und Unzucht bestanden, Fleischeslust, Taumel. Deshalb hat Gott seinen Frieden, ich habe meinen Frieden von diesem Volke weggenommen, spricht der Herr, die Gnade und die Barmherzigkeit. Die Gnade und die Barmherzigkeit. Man wird ihnen nicht Brot brechen bei der Trauer, um jemanden zu trösten über den Toten, noch ihnen trinken, zu trinken geben aus dem Becher des Trostes. Wir feiern ja heute Abend Abendmahl. Brot brechen, Trost für die Toten. Oh, oh, oh.
Ja, ja.
Gibt's das auch?
Jawohl.
Ja, wir zwei sind uns einig. Ja, ihr auch, hier sind auch viele, die das wissen, meine Brüder. Und der Becher des Trostes, der Kelch des Heils, der Kelch der Segnung. Das wird man ihnen nicht geben. Denn ich habe weggenommen von diesem Volk meinen Frieden, meine Gnade und meine Barmherzigkeit. wegen ihrer Verstockung. Und in dem Augenblick, wenn wir das Gemeine ausscheiden und uns dem Herrn völlig zur Verfügung stellen, wie es gestern Abend, gestern Nachmittag in seinem Schlusswort und gestern Morgen in seinem, durch seinen ganzen Vortrag hindurch unser Bruder Dr. Hartmut Meyer hier an dieser Stelle so eindringlich bezeugt hat, wenn wir das tun, dann schenkt uns Gott seinen Frieden und seine Barmherzigkeit und seine Gnade und seine völlige Freude. Und dann dürfen wir das Brot brechen und dann gehen die Heilswirkungen des Brotbrechens bis hinein in die Totenreiche. Und dann haben wir den Becher des Heils und der Tröstung und der Segnung. Wer mich isset, wer mein Blut trinket, er hat das ewige Leben und wird auferstehen und wird in mir bleiben und ich werde ihn senden, wie der Vater mich gesandt hat. So werde ich den senden. Was sind das für Dinge? Was sind das für unerhörte Angebote, von denen die Welt, auch die fromme Welt, nichts weiß? Ich gehe einen Schritt weiter und sage, worin besteht die Freude? Wir haben eben gesehen, die Freude besteht, dass die Worte vorhanden sind und wir essen sie. Wir nehmen sie auf. Und wir sondern das Böse ab und bekommen neue Vollmachten und sind wie der Mund Gottes. Wie der Mund Gottes. Auch wenn man gar nicht reden kann, sind wir wie der Mund Gottes. Ich gehe jetzt weiter und nenne eine zweite Stelle, und zwar aus einem Buch, über das merkwürdigerweise wenig gepredigt wird und was so voll kostbarer Wahrheiten ist, das so gar nicht seiner Überschrift entspricht. Das ist das Buch der Klagelieder. Klagelieder. Hinter welchem Propheten steht es? Hinter Jeremias. Jeremias heißt ja der klagende Prophet. Und sein Buch der Klagelieder, das sind 5 Kapitel, ist ein wunderbares Werk. Ich habe das Büchlein einmal mit tiefster Ergriffenheit durchgearbeitet. Und gleich darauf noch einmal. Schlagen wir mal auf, Klagelieder 2, Vers 15. Klagelieder 2, 15. Aber ehe wir das lesen, will ich euch etwas sagen, ohne dass ich von euch verlange, dass ihr was merkt. Das erste Kapitel des Buches der Klagelieder hat 22 Verse. Das zweite Kapitel hat 22 Verse. Das dritte Kapitel hat 3x 22, 26 Verse. Das vierte Kapitel, 66, ach Verzeihung, 66, 3, 3x 22, 66, ja. Kopfrechnen schwach. Das vierte Kapitel hat 22 Verse und das fünfte Kapitel hat 22 Verse. Habt ihr mal den Atomul über die Zahl 22 dienen hören? Da wisst ihr, was das bedeutet. Das ist die Zahl der Leiden, 22. Psalm. Und dieses klare Liederbüchlein hat 22, 22, dann 3x 22, dann noch einmal 22 und dann noch einmal 22. Das sind 7x 22 Verse. Aus dem Leid kommt die Gottesfülle und die Vollendung heraus. Aber ich mute euch jetzt nicht zu, das zu begreifen. Ich habe auch ein paar Jahre gebraucht, bis ich das kapiert habe. Da kann man das nicht in einer Minute fassen. Und aus diesem wunderbaren Buch lese ich dann Kapitel 2, Vers 15. Klagelieder 2, 15. Aber ich will zuvor noch auf den 12. Vers zurückgreifen, weil er eine Ergänzung und eine Überleitung ist von dem Zeugnis vom Abendmahl vorhin. Wo ist Korn und Wein? Sie schmachten hin wie tödlich Verwundete. Wenn ihr durch die Sünde tödlich verwundet seid und ihr dahin schmachtet, dann braucht ihr Korn und Wein. Du starbest selbst als Weizenkorn und sankest in das Grab. Das ist mein Blut für euch vergossen. Korn und Wein oder Brot und Wein ist die Speise für die, die tödlich verwundet sind und dahin schmachten. Nicht der Psychoanalytiker. Pro Stunde 60 bis 80 Mark, wenn man auf dem Schesslong liegt, bei rotem Licht und Reizworte gesprochen bekommt und dann erzählt, was man sich da vorstellt und seine Sünden wie Regenwürmer aus der Nase gezogen bekommt. Für 60 bis 80 Mark die Stunde. Könnt ihr viel billiger haben. Ja, ja, ich rede eben aus Erfahrung. Adolf, so Sachen gibt's. Dass du nicht hingehst, glaube ich. Meine Freunde, für Verschmachtende, die dahin sterben, wo ist Brot und Wein? Ja, ich habe das, mein Brot und Wein, von ihnen genommen. Deshalb lesen wir so oft, ich werde dir wiederum geben, Brot und Wein. Das bezieht sich auch auf das irdische Brot und den irdischen Wein. Auch. Aber das hat einen viel tieferen Hintergrund. Denn das wahre Brot des Lebens, das wahre Weizenkorn, das für uns stirbt, das ein ganzes Meer, ein unendliches Meer von goldenen Ähren daraus wird, ist Christus. Und der wahre Weinstock, ich bin der wesenhafte Weinstock, der wirkliche. Die anderen Weinstöcke, das sind auch Weinstöcke, aber keine wesenhaften Weinstöcke. Der wesenhafte Freudenbringer ist Jesus. Brot und Wein, Körn und Wein für Verschmachtete. Du Elender, du Verschmachtender, du, der du keine Freude im Herzen hast, du, der gequält ist von seinem wunden Gewissen, du, der in seiner Lebensangst und Lebensnot nicht herauskommt. Höre die Botschaft der völligen Freude. Wo ist Korn und Wein für die, die tödlich verwundet dahin schmachten? Nun, aber ein neues Zeugnis, das als Überleitung. Ich lese aus dem 15. Vers. Da ziehen die Nationen vorbei an dem zerstörten Jerusalem. Und da heißt es, alle, die des Weges ziehen, schlagen über dich die Hände zusammen. Sie zischen, das ist das Zeichen der Verachtung, und schütteln ihren Kopf über die Tochter Jerusalem. Ist das die Stadt, von der man sagte, der Schönheit Vollendung, eine Freude der ganzen Erde? Und da haben wir einen neuen Freudenmittelpunkt. Das ist Zion. Zion ist die Burg in Jerusalem. Ist gewissermaßen das Konzentrat, die Zusammenfassung alles Stolzes und aller Freude. Die Burg Zion in Jerusalem. Und das wird genannt der Schönheit Vollendung. Steht verschiedenmal in der Schrift dieses Wort. Zion, der Schönheit Vollendung. Die Schönheit wird ihren volle Vollendung finden in Zion, der Stadt Gottes, dem Turm, der Burg, Tochter Zion, feuerlich, Zion der Schönheit, Vollendung. Vielleicht darf ich dazu wenigstens noch zwei Psalmstellen lesen und eine Stelle aus dem Propheten Ezechiel. Psalm 50, 2 und Psalm 48, 2. Diese beiden Psalmstellen noch, die uns das erhärten, bestätigen. Psalm 50, 2, aus Zion, der Schönheit Vollendung, ist Gott hervorgestrahlt. Das wird sich einmal im tausendjährigen Reich buchstäblich erfüllen. Da strahlt die ganze Gottesmacht und Gotteskraft und Gottes Schönheit und die Vollendungskräfte, die strahlen hervor und die Nationen kommen gegen Zion mit Jauchzen. Das kommt mal buchstäblich. Und das dürfen wir jetzt im Geiste schon genießen. Aus Zion, der Schönheit Vollendung, ist Gott hervorgestrahlt. Psalm 48, 2. Darum werden wir uns, schön ragt empor, eine Freude der ganzen Erde. Ist nicht nur die Freude Israels, sondern eine Freude der ganzen Erde. Der Berg Zion an der Nordseite, die Stadt des großen Königs. Was der Norden bedeutet, will ich jetzt nicht anfangen. Das würde zu weit führen. Der Norden ist die Gegend, wo die Feindschaft sich zusammenballt. Gott hat im Norden aufgehängt, Tohuwabohu. Und ein Stamm, der Deutschland repräsentiert, der ist im Norden. Das ist Dan Deutschland. Dan, Donau, Don und so weiter. Was sind das für Probleme, was sind das für erschütternde Dinge? Aber auf die will ich jetzt nicht eingehen. Ich will noch ein drittes Wort lesen. Ezechiel 16, 14 und damit schließen. Ezechiel 16, 14, da steht geschrieben, dein Ruf ging aus unter die Nationen, sagt Gott zu Israel. wegen deiner Schönheit. Kein Volk wurde so geschmäht und gehasst, die blattfüßigen Knoblauchstinker und wie man die Juden nannte und so weiter. Der man nachsagt, wir haben überhaupt keine Kultur, eine wirkliche Kunst hat Israel nie gehabt. Das hat man im Dritten Reich gelehrt, das stand in den Lehrbüchern. Und hier sagt Gott, der Schönheitvollendung, dein Ruf ging aus unter den Nationen wegen deiner Schönheit, denn sie war vollkommen durch meine Herrlichkeit, durch meinen Glanz, durch meine Würde, die ich auf dich gelegt hatte, spricht Adonai Yahweh. Das sind zwei andere hebräische Namen. Adon heißt der Eheherr, der Rechtssprecher, der Helfer, der in allen Belangen dich steckt und dir hilft. Das ist Adon oder Adonai. Das ist auch ein Name Gottes, der in wunderbarer Weise sein innerstes Liebesverhältnis zu Israel kennzeichnet. Und Yahweh heißt der heilig seiende Gott, gegen den nichts und niemand in der Welt angehen kann. Der spricht das, Adonai, Yahweh. Und wenn der etwas sagt, da kann keine Macht der Welt dagegen angehen. Und lobt sein Israel. Dein Ruf ging aus unter die Nationen wegen deiner Schönheit. Denn ich hatte, denn sie war vollkommen, durch meine Herrlichkeit, indem ich sie, die ich auf dich gelegt hatte. Gott hat seine ganze Herrlichkeit auf Israel gelegt. Und sie haben seine Herrlichkeit verwandelt in Sünde und Schande und haben sie verderbt. Etwas, was auch wir irgendwie erlebt haben. Ich weiß von vielen Kindern, ich gehöre auch dazu, zu diesen Kindern, die mit 14 Jahren bei ihrer Konfirmation erweckt wurden. Ich hatte einen ganz liberalen, ungläubigen Pfarrer, der mich konfirmierte, der gar nichts glaubte. Aber ein bedeutender Redner, ein Freund von dem damaligen Großherzog von Hessen, der mich konfirmiert. Aber in meinem Herzen, der hat gar nichts geglaubt. Aber in meinem Herzen ist ein heißes Sehnen entbrannt. Oh Gott, du großer Gott, ich möchte mit dir in Verbindung kommen und möchte gut sein und möchte rein sein und möchte gehorsam sein und möchte mit all dem, was du bist, ganz angefüllt sein. Und alles, was verkehrt ist, das möchte ich lassen. Das war mir heiliger Ernst. Und dann habe ich die Probe gemacht, ob ich das auch fertig bringe. Wir haben damals Parterre gewohnt und da war in dieser Höhe am Haus ein Sockel. Und da bin ich, wenn ich in die Wohnung wollte, von der Straße aus über den Sockel ins offene Fenster reingestiegen. Das hat natürlich nicht gut ausgesehen. Und die Nachbarleute haben gesagt, ach, was sind das für Freche? Die Hellers, was haben die für frechen Buben? Ja, die Steichen vom... Und das habe ich immer gemacht. Ja. Und da habe ich mir vorgenommen, als ich konfirmiert wurde und da kniete, mir vorgenommen, so, jetzt wird nicht mehr zum Fenster hineingestiegen. War sonntags morgens. Von 10 bis 11 bei der Konfirmation. Mittags um 4 bin ich wieder reingestiegen. Nicht wahr? Ihr seht, wir haben auch solche Anfänge. Vielleicht bei einem offenen Grab hast du gesagt, ich will mein Leben so einrichten, als wenn ich heute noch sterben müsste. Hast du dir vorgenommen. Und wie lange hat es gehalten? Bis zur nächsten Wirtshaus. Bis zur nächsten Zigarette. Bis zum nächsten Streit mit der Frau. Oder mit den Eltern oder mit den Kindern. So lange hat es gehalten. Und was aus, war der alte Trott wieder da. Stimmt's?
Ja.
Ihr könnt ruhig alle miteinander ja sagen. Ja. Alle miteinander. Ich sage es am lautesten. Meine Freunde, das hat Israel uns vorgelebt. Das hat uns Gott gezeigt an Israel. Und sagt, so seid ihr auch. Und deshalb kann ein aufrichtiger Mensch kann kein Antisemit sein. Denn all die Sünden Israels hat er getan. In anderer Art, in anderer Form. Und der Heilige Geist muss uns davon überführen. Und wenn hier noch einer wäre, der sagt, ich bin kein Sünder, ich habe keine Sünder getan, würde ich sagen, du aber Trottel, was fällt denn dir ein, gegen Gottes Wort zu lügen? Gott sagt, sie sind also mal Sünder. Und da ist keiner, der gut ist, auch nicht einer. Meine lieben Freunde, wollen wir uns doch nicht täuschen. Wenn wir uns auch keiner positiven Sünden bewusst sind, wir sind Verlorene, tot in Sünden und Übertretungen, Verlorene. Und das hat Gott dargestellt an Israel. Und deshalb brauchen wir das Alte Testament. Denn alles, was Israel erlebt hat, an seiner Segnung und an seiner Sünde, an seinem Hochmut und an seinem Bankrott, das alles ist geschehen uns zur Warnung und zum Vorbild und zum Abbild. Brüder, das wollen wir lernen. Und das lernen wir auch hier. Das lernen wir auch hier. So hat auch Gott uns, als wir jung waren, ja, da waren wir in gewissem Sinn vollkommen an Schönheit. Da hatten wir nicht gesündigt. Aber wir waren... Das heißt, wir waren nicht schuldig, wir haben keine Schuld, aber Sünder waren wir, denn die lebt in uns, die lebt in uns, die lebt auch in Israel und brach immer wieder durch. Und nun besteht die Freude darin, oder man kommt zu dieser Freude, indem man die Schönheit Gottes in Christo Jesu, Jesus ist schöner, Jesus ist reiner, der unser traurig Herz erfreut, indem wir die Schönheit in Christo, die Schönheit der Schöpfung und die Schönheit der Erlösung und die Schönheit der Vollendung glaubend ergreifen. Zum Glauben kommen ist eine schöne Sache, eine herrliche Sache. Es gibt nichts Reineres als die Schöpfung. Wenn Gott redet und steht alles da, und die Erlösung, wie sich der Höchste erniedrigt ins Tiefste, und die Vollendung, wenn alles, was Sünde und Nacht ist, hinausgetan wird, es gibt nichts Gewaltigeres, und diese Schönheit in Christo Jesu, der wahre Zion ist, und die Tochter Zion ist an Israel, diese Schönheit schauen wir an, und da kommt die wahre Freude in unser Herz. Ich habe also eine doppelte Antwort gegeben, worin besteht die wahre Freude, indem wir das Unreine und absondern. Und indem wir die Worte essen, dann werden wir wie der Mund Gottes und schauen der Schönheit Vollendung an in den Vorbildern der Schrift. So kommt die wahre Freude. Und heute Nachmittag um 3 Uhr wollen wir, denn so Gott will, darin weitergehen und die Frage beantworten, wie kommt man, wie ergreift man diese wahre Freude? Noch ein paar Handhaben. Denn die meisten Menschen, die hören das und sagen, das ist ja wunderschön, aber wie bekomme ich es? Wie wird es mein? Das ist die große Frage, die bei vielen nicht gelöst ist. Und die wollen wir dann heute Nachmittag besprechen, wie man die wahre Freude bekommt und was die wahre Freude dann auswirkt und dann, dass man die wahre Freude wieder verlieren kann. Lass mir wiederkehren die Freude an deinem Heil, betet David. Also hat er sie gehabt, hat sie aber verloren. Und so geht es vielen unter uns. Die waren mal so glücklich und haben sie verloren. Neulich in einer Nachtstunde saß neben mir mein teurer Bruder Robert, sagte Adolf, als ich zum Glauben gekommen war, was hatte ich hier ein feines Empfinden. Da habe ich mal einer Frau, die wirklich eine böse Frau war, da habe ich mal ein etwas hartes Wort gesagt. Ich war vollkommen im Recht. Ich habe tagelang hat mich das gequält und ich habe es kaum ertragen. Und war nicht eher still, bis ich dann um Verzeihung gebeten hatte. Wegen einer Kleinigkeit. Und das geht uns so leicht verloren. Wir werden so leicht religiöse Dickköpfe und fromme Heuchler. Und ach, seid ihr auch so arme Burschen? Ja? Und davon wollen wir reden, dass einem diese Freude verloren gehen kann. Und am Schluss, dass man diese Freude vermehrt und verklärt wiederbekommt. Denn Gott gibt nie die gleiche Freude und die gleiche Gnade, die wir verschätzt haben, uns im vollen Umfang wieder, sondern er gibt sie uns im größeren Umfang wieder. Er gibt aber größere Gnade. Jakobus 4, Vers 6. Davon wollen wir denn heute Nachmittag sprechen. Amen. Amen.